Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Chup chup und herzlich willkommen zum Serienjunkies Podcast. Heute zum MCU-Film Nummer 32, Guardians of the Galaxy Volume 3, der seit dieser ersten Maiwoche endlich in den Kinos läuft. Mein Name lautet Bjarne und ich bin wieder nicht allein, sondern habe unseren Marvel-Supernerd Adam Arndt, nicht Warlock, mit dabei. Hallo, wie geht's dir?
Richtig, stimmt. Ahoi, ahoi. I am Adam. Wir besprechen heute die Guardians zum dritten Mal hier im Serienjunkies Podcast tatsächlich. Also im Archiv findet ihr, glaube ich, auch zu beiden anderen Filmen, hoffentlich noch, wenn es nicht irgendwo im Äther verschwunden ist, Besprechung.
Ja, da müsst ihr aber ganz schön weit runter scrollen, denn wir mussten ja ganze 6 Jahre lang jetzt warten auf den dritten und auch letzten Teil der Guardians-Trilogie, obwohl natürlich Star-Lord und Co. auch bei den Avengers und auch bei Thor mitgemischt haben. Aber kannst du uns vielleicht verraten, was so der Grund für diese extrem lange Wartezeit war?
Naja, da gibt es, glaube ich, mehrere Gründe. Einmal natürlich diese Corona-Sache, aber es gab ja auch so eine kleine Odyssee, die mancher vielleicht vergessen hatte, denn James Gunn hatte ja 2018 so ein paar Probleme, weil alte Twitter-Jokes von ihm aufgetaucht waren, die Fox News, glaube ich, offenbart hatte. Und dann gab es so ein bisschen den Druck durch die Oberen, dass er gefeuert werden musste. Dann war er auch eine Weile gefeuert tatsächlich, so ein paar Monate. Ich habe nochmal nachgeschaut. Und 2019 dann gab es eine ziemlich aufrichtige Entschuldigung von James Gunn. Und dann wurde er dann doch wieder damit betraut, den Film zu inszenieren. Inzwischen musste man ja auch wegen der Pandemie ein paar Sachen verschieben und so. Das hat sich ja dann alles, die ganze Phase hat sich irgendwie nach hinten verschoben und so.
Ich fand es damals bei dem Skandal ja so interessant, noch kurzer Einschub, wie doll sich der Cast auch für ihn eingesetzt hat. Also richtig, vor allem Dave Bautista, der Drax-Darsteller, der hat ja eine richtige Kampagne gemacht, um den Regisseur wieder zurückzuholen, weil er glaubt, Guardians geht nur mit James Gunn. Und so kam es ja dann auch.
Und Chris Pratt hat, glaube ich, auch Bibelverse gepostet und sowas. Also da gab es so einiges Engagement vom Cast auf jeden Fall. Und dann hat er ja zwischenzeitlich noch einen kleinen Film namens The Suicide Squad gedreht, eine Serie namens Peacemaker mit 8 Folgen. Und da war er ziemlich busy. Jetzt ist er seit 2022 auch noch DC Studios Chef. Also es ging drunter und drüber für James Gunn. Aber ich glaube, alle sind irgendwie froh, dass er es doch nochmal geschafft hat und seine Trilogie beenden konnte, einfach.
Ja, absolut. Und ich finde, unglaublicherweise merkt man diesen Bruch, der da hinter den Kulissen stattgefunden hat, dem neuen Film gar nicht so wirklich an. Aber da kommen wir dann gleich zu. Offiziell gehört Guardians 3 ja zur 5. MCU-Phase, aber für mich persönlich ist es eigentlich noch so ein weiterer Epilog auf Phase 3, also nach Endgame, so wie es ja eigentlich auch schon bei Spider-Man No Way Home war. Es geht einfach darum, dass wir diesen Guardians, die wir so lieben gelernt haben, noch einen vernünftigen Abschied bescheren. Und dafür kehrt auch die ganze Crew zurück, also Chris Pratt als Star-Lord, Zoe Saldana als Gamora, auch wenn es eine andere Gamora ist, was auch eine große Rolle in dem Film spielt, dann Dave Bautista haben wir schon erwähnt, Karen Gillan als Nebula, die auch mehr Screentime kriegt als früher, Pom Clementif, ich hoffe, man spricht sie so aus, als Mantis und Vin Diesel als Groot ist natürlich auch wieder am Start und ganz, ganz besonders viel zu tun kriegt diesmal Bradley Cooper, beziehungsweise Sean Gunn, der ja quasi den Körper, oder wie nennt man das, Motion Capture für Rocket Raccoon spielt. Das ist nämlich ein Hauptcharakter in diesem Fall, denn es geht sehr viel um die Backstory von Rocket Raccoon, wie der eigentlich so wurde, wie er ist, ein super intelligentes Wesen. Und das ist extrem emotional, kann man schon mal sagen. Kannst du uns vielleicht eine spoilerfreie Inhaltsangabe zum Film geben?
Ich versuch's mal. Die Guardians haben ja vom Collector Nowhere übernommen und bieten dort all denen Asyl, die es brauchen. Und da leben sie relativ friedlich zusammen. Haben wir auch im Holiday Special schon gesehen, wo sie ein bisschen Weihnachten zelebriert haben. Also das Holiday Special sollte man vielleicht für den zweiten Teil gesehen haben. Und dann eines Tages aus dem Nichts werden sie angegriffen von einer goldenen Gestalt namens Adam Warlock, die Guardians ziemlich auseinandernimmt, einige von ihnen verletzt und Rocket in Gefahr schweben lässt. Und nun gilt es, sein Leben zu retten. Und ja, quasi auch in seine Hintergründe abzutauchen, wie du schon angedeutet hast, und was der Schurke des Stücks, High Evolutionary, gespielt von Chidwuki Iwuji, den wir auch aus Peacemaker kennen, damit zu tun hat.
Genau. Ja, du hast auch gerade schon Adam Warlock nochmal erwähnt. Der wird gespielt von Will Poulter. Den kennen wir aus Midsommar und Wir sind die Millers. Ich glaube auch bei Black Mirror Bandersnatch hat er mitgespielt.
Irgendwie und bei Dopesick auch.
Ja, okay. Ah, stimmt, genau. Einfach ein interessantes Gesicht. Ich glaube, so ein bisschen im Internet schon vernommen zu haben, dass nicht jeder Marvel-Comic-Fan auch Fan von dieser Adam Warlock-Version war. Aber ich denke, im Spoiler-Teil kannst du uns als Experte da auch noch mal ein paar Vergleiche ziehen und auch zum Schurken High Evolutionary, der irgendwie auch ein ganz besonderer Kerl ist. Für mich auch noch ein Highlight, kurz im Cast zu erwähnen, ist Maria Bakalova, die wir aus die mit Borat 2 einfach so aus dem Nichts kam, ausgerechnet für diesen Film mit einer ihrer ersten Rollen eine Oscar-Nominierung eingeheimst hat. Und die haben wir jetzt hier auch, ähnlich wie Bradley Cooper, nur als Stimme dabei, nämlich in der Rolle der sprechenden Hündin Cosmo the Space Dog. Die war ja auch schon beim Weihnachtsspecial dabei. Ne? Das habe ich tatsächlich jetzt erst gestern gesehen, nachdem ich Teil 3 gesehen habe, weil ich dachte, es ist nicht so wichtig. Aber doch, wie du schon sagtest, man sollte es vielleicht vorher gesehen haben, um einfach so ein paar Lücken inhaltlich nochmal schließen zu können.
Ja, sie war schon beim Weihnachtsspecial dabei und Cosmo selbst ist auch, glaube ich, im ersten Teil schon aufgetaucht. Als Teil der Sammlung vom Collector saß er da, sie da, quasi in einem der Exponate drin.
Ah, okay, interessant, ja. Sie ist ja auch so eine Anspielung an Laika, die sowjetische, ja, sagen wir Weltraumheldin, aber eigentlich ist es ja eine total tragische Geschichte. Ja. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema, das ich finde, sollten wir unbedingt am Anfang einmal ganz klar herausstellen. Also Tiere und Tierquälerei, Brutalität gegen Tiere spielt in Guardians 3 leider eine ganz, ganz große Rolle. Also eine wirklich deutliche Triggerwarnung für alle Menschen, die sowas einfach nicht ansehen können. Es geht um Tierversuche, es geht um, ehrlich, ja, es sterben auch einige Tiere in diesem Film und teilweise wirklich sehr, sehr emotional, dass man auch zu Tränen gerührt werden kann. Der Film ist ja in Deutschland ab 12 freigegeben, was ich diesbezüglich schon ein bisschen grenzwertig finde. Und ich weiß einfach auch aus dem persönlichen Umfeld, dass es viele Leute gibt, die bei sowas einfach das gar nicht sehen können. Es gibt ja sogar Webseiten dafür. Ich glaube, doesthedogdie.com verrät einem im Vorfeld immer, ob irgendwelchen Tieren in einem Film geschadet wird. Und hier müssen wir leider sagen, ja, Guardians 3 hat sehr viel Tiergewalt, Gewalt gegen Tiere.
Ja, das ist richtig. Ist wirklich auch, da kommt auch viel der Emotionalität des Films her. Also es ist deutlich emotionaler und ich würde auch fast sagen, weniger so jokey als die vorherigen Teile, obwohl Jokes immer noch natürlich eine große Rolle spielen. Man muss aber auch sagen, der Sprung von 12 zu 16 wäre wahrscheinlich zu groß, obwohl es hier auch gewisse Sachen gibt. Also im Showdown gibt es so eine Sache, wo ich mich frage, das ist ab 12 freigegeben, huiuiui. Und dann gibt es, glaube ich, auch, das haben sie, glaube ich, jetzt auch schon im Werbematerial gezeigt, eine F-Bomb gibt es tatsächlich in der englischen Originalfassung. Und das erlaubt dir immer noch PG-13 zu sein, wenn du eine F-Bomb hast.
Das ist die allererste F-Bomb im gesamten MCU, oder? Also in 32 Filmen.
Ja, also es gibt, glaube ich, bei Spider-Man, dem ersten aus der Trilogie, gibt es, glaube ich, am Ende, als May was entdeckt zu Peter, gibt es ein What the?
Aber ja, genau.
Kommt halt auch der Abspann. und hier ist es halt wirklich eine klassische F-Bomb von Peter.
Ja, auch schön, dass man den Guardians nochmal dieses dieses Novum gönnt im Abschiedsfilm. Der Film ist ja auch recht lang. Wir haben eine Laufzeit von 2,5 Stunden, inklusive Mit- und Post-Credit-Scenes, zu denen wir dann später wahrscheinlich auch nochmal kommen werden. Man braucht also viel Sitzfleisch, aber ich habe auch nochmal nachgeschaut, Black Panther 2 war ja sogar noch ein bisschen länger, ich glaube 10 Minuten länger. Dafür dann Ant-Man 10 Minuten kürzer ungefähr. Also es ist eigentlich jetzt gerade schon the new normal an MCU-Längen, oder?
Ich glaube, bei Superheldenfilmen müsste immer noch The Batman wahrscheinlich mit seinen 3 Stunden der Rekordhalter sein. Ich weiß nicht, Avengers Endgame war ja auch 2,45 oder sowas. Also wir als Comic-Kino-Fans sind, glaube ich, gewohnt, dass es so 2,5 bis 3 Stunden schon mal gehen kann mittlerweile.
Ja. Ich persönlich finde tatsächlich, dass man die Längen aber kaum merkt, was vielleicht auch einfach daran liegen könnte, dass man von vornherein weiß, das ist ein Abschied von dieser tollen Truppe und deshalb genießt man irgendwie jede einzelne Minute, die man noch mit ihnen hat. Und ich kann, glaube ich, auch schon mal wollen wir einfach schon mal zum ersten Kurzfazit kommen? Hast du noch irgendwas auf dem Zettel, bevor wir in den Spoilerteil gehen?
Naja, wir können ein bisschen schon noch über die Musik reden, die ja immer eine ziemlich große Rolle bei James Gunn-Filmen spielt. Also es geht los mit einem Lied, was den Ton auch festsetzt quasi, mit einer Version von Creep von Radiohead, die sehr schön ist und dann so ein bisschen dieses Melancholische ein bisschen einleitet. Dann gibt es natürlich wieder diese klassischen Songdrops mit so 70er, 80er Stücken, ganz viel. Ein paar Sachen vielleicht auch. Entweder, es ist so ein bisschen merkwürdig bei Guardians. Ich weiß nie so richtig, habe ich diesen Song schon gehört in einem der Vorgänger? Oder passt es einfach nur so perfekt einfach wieder rein? Und es gibt nur ein, zwei Mal dieses Since You've Been Gone zum Beispiel. Da hätte ich schwören können, dass ich das schon mal gehört hätte. Vielleicht war es auch nur in den Trailern. Und deswegen bin ich ein bisschen verwirrt davon. Aber wieder mal ein ziemlich cooler Soundtrack. Ein Sounddrop, den sparen wir uns, glaube ich, für den Spoiler-Teil auf. Ja. Der ist ziemlich nice, muss man dazu sagen. Aber wieder mal, es passt wie die Faust aufs Auge. Und wir haben ja in Guardians 2 gesehen, da hatte Ego den Walkman von Peter zerstört. Und seitdem gibt es einen Zoom, der die Leute in Nowhere ein bisschen musikalisch beschallt. Und da gibt es dann halt nochmal hunderte von Songs, die dann irgendwie die Stimmung entfachen können. Und das ist ziemlich gut. Und insgesamt muss man ja auch sagen, es ist wieder mehr ein Heist-Film, wie der erste Teil auch schon war, weil gewisse Sachen gemacht werden müssen für den Teamkameraden und das ermöglicht natürlich dann auch wieder verschiedene andere Planeten oder Gesellschaften oder Leute in strange Kostümen zu besuchen. Und das, finde ich, ist zum Beispiel ein bisschen bodenständiger und weniger CGI-lastig, obwohl da auch natürlich eine Menge CGI im Spiel sein dürfte, gelungen als bei Ant-Man and the Wasp Quantumania zum Beispiel, wo wir absolut diese Floaty-Head-Problematik
hatten. Der Film ist viel greifbarer. Und teilweise gibt es auch wirklich einen interessanten Unterschied zwischen der Mühe, die in die Kostüme gesteckt wurde, was eindeutig Absicht ist, dass da, wir kommen später noch zu einem besonderen Gaststar, der wirklich ein ganz tolles Kostüm anhat, was sehr low-budget aussieht, aber eben absichtlich. Das ist irgendwie ganz interessant, was sie da für Entscheidungen getroffen haben im Stil.
Und die zweite große Stärke, die man ja auch den Guardians einfach zuschreiben muss, ist, dass diese Wahlfamiliensache, die wir hier haben, einfach unglaublich gut ist. Also James Gunn versteht halt diese Figuren ziemlich gut. Manchmal im zweiten Teil hatte ich halt so Probleme mit so manchen Gags, die dann so emotionale Momente unterminieren quasi. Aber ich habe auch den zweiten neulich nochmal geschaut. Da gibt's auch so problematische Sachen im Showdown. Mir gefallen so die Hintergründe nicht. Und da haben wir auch so viel, weiß ich nicht, so Wischi-Waschi-Zeugs. Aber diese Space-Funeral-Geschichte, die ist halt ein emotionaler Punch, der ziemlich gut war im zweiten Teil. Und hier haben wir halt, im dritten Teil haben wir viele Momente, wo klar gemacht wird, diese Leute lieben einander, sie sind Familie, auch wenn sie irgendwie so zusammengewürfelt sind und so. Und die würden alles füreinander geben, die würden, weiß ich, in ein brennendes Raumschiff springen, auch wenn der Freund da vielleicht nochmal ist. So ein Zusammenhalt besteht da und das ist einfach irgendwie ein Feel-Good-Gefühl, was man dabei hat.
Absolut, ja. Du sagtest gerade Spaß oder sagen wir so ein bisschen dumpfe Witze, die dann manchmal die emotionalen Momente unterminieren. Das finde ich wirklich interessant, weil das hat für mich bei diesem Film ganz fantastisch funktioniert, die Mischung einfach aus diesen beiden Dingen. Also ich habe in dem Film, kann ich ehrlich sagen, einmal mich wirklich schlapp gelacht, also wirklich lautheits gelacht, was mir nicht oft passiert im Kino. Und ich habe tatsächlich auch eine Träne verdrückt an einem bestimmten Moment, was mir ebenfalls nicht oft passiert. Und ich war selber ganz überrascht davon, weil ich habe mir in der Woche, bevor ich dann die PV besucht habe, nochmal die ersten beiden Teile angeschaut und war irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte sie deutlich lustiger in Erinnerung. Ich glaube, es liegt dann einfach auch an diesem Kinogefühl, dass man einfach noch viel mehr drin ist, als einfach zu Hause am Laptop bei Disney Plus. Deshalb kann ich auch schon mal sagen, schaut den unbedingt im Kino. Das wäre wirklich, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir schon mal. Und oft liegt es ja auch einfach so an der persönlichen Stimmung, mit der man an so einem Tag in den Film geht. Und irgendwie hat es bei mir gepasst. Ich wurde emotional komplett mitgenommen. Auch wie du schon sagtest, die Musik-Cues haben ganz toll funktioniert und es waren zufällig einige meiner Lieblingssongs diesmal im Soundtrack dabei, was natürlich dann mich auch schon ein bisschen manipuliert. Aber ja, es hat sich wirklich angefühlt wie so ein Stück Marvel aus der alten Glanzzeit nochmal, so rund um Endgame und Co., wie ich schon sagte. Und ich glaube, ich war ziemlich wunschlos glücklich. Also wir können sicherlich auch noch über Schwächen sprechen, aber also der Film hat mich wirklich mitgenommen. Wie sieht's bei dir aus?
Ich mochte ihn sehr. Ich mochte ihn aber nicht so sehr wie den ersten Teil, weil es ist immer schwer, wenn du so ein Lucky Punch landest wie Guardians. Man muss ja sich immer noch mal erinnern, dass diese Figuren vor 2014 irgendwie weder in den Comics, also, na gut, in den Comics gab es so eine kleine Renaissance, aber so in der Popkultur und im Mainstream nicht stattgefunden haben, aber James Gunn sie dann so aus der Obskurität zu Mainstream-Helden gemacht hat mit erfolgreichen Filmen, mit einer Zeichentricksäge. Die sind inzwischen auch Vergnügungspark-Attraktionen mehrfach in verschiedenen Disney-Parks und so. Die verkaufen, glaube ich, unglaublich viel Merchandise. Also da hat man ökonomisch was ziemlich Wertvolles geschaffen und so. Und der erste Film, der war halt so eine mega Überraschung damals für mich. Und den mochte ich halt auch sehr, sehr gerne. Der zweite, das hatte ich auch im Podcast, glaube ich, gesagt, und auch in manchen anderen Podcasts, hat mich dann ein bisschen enttäuscht. Aber jetzt, wo ich ihn nochmal gesehen habe, war okay. Jetzt nicht so super, super schlecht oder sowas. Und der dritte, der ist runder, der findet die Balance besser. Wie gesagt, einer meiner größten Kritikpunkte am zweiten war halt dieses Unterminieren von emotionalen Momenten, was jetzt hier besser gelingt. Auch vor allem durch die ganze emotionale Backstory von Rocket und auch durch den Teamzusammenhalt und durch so ein paar Sachen, die mich halt überrascht haben. Denn ich finde, der Film ist irgendwo auch unvorhersehbarer als andere Marvel-Filme. Also natürlich weiß man, in welche Richtung er gleitet, aber er macht bestimmte Sachen einfach dann doch nicht, wo du dir denken würdest, dass er die macht. Das ist für mich auch im letzten Drittel, gibt's da auch was an Kritik, was man da anbringen könnte. Aber so bestimmte Sachen, vielleicht noch im spoilerfreien Teil, allein die Figur Nebula, die ist deutlich besser gestaltet diesmal oder überraschend anders gestaltet, als ich es erwartet hatte. Und deswegen fand ich sie so einen kleinen Scene-Stil auch einfach so. Weil natürlich haben wir sie oft so als so cranky, leidende Figur kennengelernt, die natürlich durch die Mangel genommen wurde von sowohl Gamora als auch Thanos. Durch allein diese Kämpfe und diese Robo-Erweiterungen, die sie über sich ergehen lassen musste, immer wenn sie gegen Gamora verloren hatte. Und diesmal ist sie halt fast so ein bisschen wie der moralische Kompass dieses Filmes, was mich ziemlich erfreut hat irgendwie, weil das so eine ganz andere Richtung ist, die wir da gesehen haben. Und natürlich hast du auch so gewisse Duos wieder hier drin, wie jetzt irgendwie Drax und Mantis, die natürlich etabliert sind als so, weiß nicht, so ein Odd-Couple, was wir gesehen haben.
Auch im Weihnachtsspecial ganz prominent erschienen, ne?
Genau, aber diese ganze, ich bin halt verwundert, dass mich, na, ich bin nicht unbedingt verwundert, aber es ist schon bezeichnend, dass mich ein Robo-Otter quasi emotional werden lassen kann, was ich vielleicht nicht irgendwie unbedingt erwartet hatte. Also ich bin ja natürlich großer Otter-Freund und so Naga-Freund und so insgesamt, aber es ist halt ein Kunstwerk, dass du sowas schaffst, dass gewisse Tierwesen im Film eine bessere Performance leisten als irgendwie dann menschliche Gestalten, sagen wir es mal so.
Ja, auch noch anknüpfend an den Punkt, den du zu Nebula gesagt hast, dass sie überraschend viel Präsenz hat in dem Film und auch auf eine gute Art. Das würde ich auch gerne noch einmal vor dem Spoiler-Teil sagen. Ich finde, kein einziger Charakter kommt zu kurz. Also wir haben eine lange Laufzeit, also ist es jetzt irgendwie kein Wunder oder so, aber ich finde es trotzdem total erfreulich, wir haben es eben mit einem Abschied von diesen Guardians zu tun auf eine Art. Und da wurde wirklich keiner in meinen Augen vernachlässigt. Ich weiß noch nicht, ob du das anders siehst, werden wir dann schauen. Und eben auch niemand verrät so ein bisschen, niemand muss seine eigene Charakterentwicklung verraten, um zum Beispiel ein Happy End für einen anderen Charakter zu ermöglichen, sondern alle bleiben sich treu, alle kriegen ihren persönlichen Moment nochmal und deshalb, wie du schon sagtest, war es recht rund alles insgesamt. Und ich denke damit, wenn du einverstanden bist, können wir jetzt langsam in den Spoiler-Teil übergleiten. Was sagst du?
Ja, ich will nur kurz sagen, der High Evolutionary, so wie die Figur angelegt ist, ist zwar okay, aber irgendwann muss er dann doch zu sehr so schreiend performen. Und das ist so ein bisschen schade, weil es der Figur so ein bisschen auch was von der Einzigartigkeit wahrscheinlich nimmt. Und das ist so einer meiner Kritikpunkte. Und ich kann vielleicht auch schon mal andeuten, dass ich auch zu den Leuten gehöre, die die Charakterisierung oder die Einführung von Adam Warlock oder was man über ihn wissen muss in dem Film nicht unbedingt gefallen haben. Das sage ich jetzt aus einer Warte als Comicleser, aber auch als jemand, wenn ich jetzt mal die Brille abnehme und sage, wenn ich Adam Warlock definieren müsste, was genau macht ihn aus, dann könnte ich dir nicht so viel sagen, obwohl ich natürlich Hintergründe aus dem Comic habe, wenn du verstehst, was ich meine. Aber an sich, guter Teil, mein zweitliebster Guardian-Teil bisher wahrscheinlich, würde ich sagen. Der erste hat irgendwie noch eine Sonderstellung, deswegen tue ich mich da schwer, den dritten jetzt irgendwie da besser zu positionieren, aber ein schöner Abschluss auf jeden Fall der Gunn-Trilogie hier.
Genau, also schaut ihn euch im Kino an und wenn ihr das getan habt, kommt wieder zurück und hört euch den Spoiler-Teil an, der jetzt hier beginnt mit einem, was sagen wir, Chup Chup oder Chup Chup. I am Groot, irgendein Catchphrase.
I love you guys.
Spoiler. Okay, na, aber wir sind im Spoiler-Teil. Das war der erste Spoiler.
Ja, Groot kann nicht nur I am Groot oder We are Groot sagen, sondern sagt diesmal auch einen anderen Satz. Das ist schon mal ganz nett auf jeden Fall.
Naja, da ist dann die Frage, da greifen wir jetzt schon sehr weit voraus, aber ich glaube, er hat tatsächlich I am Groot gesagt und es soll uns zeigen, wir sind jetzt auch die Guardians, dass wir verstehen, was er eigentlich
macht. Ach, meinst du?
Ja, ja. Vielleicht. Das war so eine Einladung an uns, dass wir jetzt auch Teil des Teams sind. Mhm. Aber ja, gehen wir vom Ende lieber mal zum Anfang. Ich denke, wir fangen direkt mit der ersten Szene an, wo wir ja dann leider auch schon bei den Tierversuchen sind. Wir sehen nämlich Baby Rocket. Unfassbar süß. Also gleich die erste Szene hatte schon das halbe Publikum bei mir im Kino zu Tränen gerührt, glaube ich, mit diesen kleinen, süßen Waschbären. Aber dann sehen wir eben diese bedrohliche Hand, die nach ihm greift. Und das ist ja der von dir gerade erwähnte High Evolutionary. Wollen wir vielleicht diesen ganzen Teil zwischen ihm und Rocket, weil der dann eben auch im Film immer wieder angesprungen wird, einfach mal in der Gänze besprechen? Was denkst du, bevor wir dann zur Gegenwart kommen? Einfach, dass wir das Prequel
machen, ja.
Ja. Willst du uns vielleicht mal ein bisschen was über den High Evolutionary erzählen, was so sein Deal ist, was er mit Rocket gemacht hat, all das?
Ja, der High Evolutionary ist ein Wissenschaftler, der, das ist halt auch so ein bisschen schon das Ding, der ambitionierte Pläne hat, mit Tieren zu experimentieren und der möchte denen Intelligenz geben und das klappt ganz gut, aber die meisten können halt nur normale Tätigkeiten oder normale Wissensgebiete abrufen oder so und eine Ausnahme gibt es da und das ist Rocket, der an einer Stelle sogar schlauer ist als der High Evolutionary und deswegen ihn ganz schön aus der Bahn wirft und er seine Experimente weitertreibt, ganze Chargen an Experimenten dann wieder dezimiert, tötet, so ohne mit der Wimper zu zucken, auch ihm dann zeigt, was möglich wäre, wie schnell man die Evolution quasi innerhalb von wenigen Sekunden vorantreiben kann durch seine Experimente. Aber niemand ist irgendwie so schlau und weiß, an seiner Apparatur einzuschätzen, was da los ist, wie es Rocket vermag. Und deswegen jagt er quasi immer seinen weißen Wal beziehungsweise seinem grauen Waschbär nach und versucht da die Experimente so zu wiederholen, aber es klappt halt nicht über Jahre hinweg und irgendwann wird Rocket da eingesperrt mit mehreren anderen Tieren, mit einem Hasen zum Beispiel, mit metallischen Gliedmaßen, mit einem Otter mit extra Gliedmaßen und mit einem Walross, würde ich sagen, oder Seerobbe oder so.
Weißt du, wer den Otter Lila spricht?
Das habe ich, glaube ich,
Linda Cardellini. Die hat ja auch schon mal eine Marvel-Rolle, ne? Wer war sie
genau,
nochmal?
Die ist die Frau von Hawkeye, in der Hawkeye-Säge.
Genau, jetzt hat sie noch eine Rolle. Und auch, ja, sehr schön. Also, wenn ich da mal direkt reingrätschen kann, diese gesamte Freundschaft dann, die sich dort etabliert zwischen Rocket, Baby Rocket übrigens auch mega süß, wie er redet. Also, ich habe den Film auf Englisch gesehen, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch klingt, aber war das Bradley Cooper auch, der so eine Kinder
schon? Das war Bradley Cooper, klar.
Schon, ne? Ja, okay, also es war echt, hat einen richtig fertig gemacht, wie der geredet hat. Und genau, der ist dann eben in einer Zelle zusammen mit dem kleinen Rabbit, der sich den Namen Floor gibt. Auch eine ganz toller Moment, wo diese Tiere, die eigentlich nur so Nummern sind in dem Labor, wie sie dann auf die Idee kommen, dass sie eigentlich Namen haben wollen. Und dadurch wird dann so ein bisschen auch die Freundschaft geboren zwischen den Gitterstäben. Und ja, die geben sich einfach gegenseitig Halt und träumen immer zusammen von diesem großen Ziel, dass sie irgendwann den blauen Himmel sehen. Und Rocket gibt sich daher auch den Namen, dass er mit der Rakete dann rausfliegen will mit seinen Freunden, um einfach dann nicht mehr in dieser dunklen Kammer zu leben, sondern in Freiheit. Und ja, leider, wir sind im Spoiler-Teil, wird es ja nie dazu kommen, denn eines Tages erfährt Rocket den wahren Hintergrund des High Evolutionary, den er vorher als so eine Art Vaterfigur akzeptiert hat. Er sieht, wie grausam er ist zu seinen Experimenten und plant dann die Flucht. Doch bei der Flucht sterben tatsächlich alle drei seine tierischen Freunde und Rocket verlässt die Station alleine. Also, ja. Das war ziemlich heftig, oder?
Das ist schon heftig, ja. Also, weil es ist natürlich manipulierend auf einer emotionalen Ebene, aber es funktioniert halt auch bei den meisten Zuschauern, würde ich einfach mal behaupten.
Absolut. Wie der Anfang von oben. Genauso schön. Genau.
Sowas. Und ich würde dazu auch empfehlen, wenn ihr auf solche Tiergeschichten steht, es gibt den Comic We Three von Grant Morrison und Frank Whiteley. Das ist so eine dreiteilige Miniserie, gibt's auch so als Sammelband oder so. Der ist auch in so eine Richtung mit mechanischen Tieren und so, die auch aus so einer Anlage entfliehen müssen. Bei Rocket in der Backstory in den Guardians ist es tatsächlich auch so, dass es da Experimente gab an ihm. Und ich würde auch noch empfehlen, was gerade ja auch aktuell läuft, ist nämlich Sweet Tooth, eine Serie über Tier-Hybridwesen auch. Da läuft gerade die zweite Staffel bei Netflix, basiert auch auf einer Comicvorlage von Jeff Lemire und geht auch in eine ähnliche Richtung, vor allem auch in der zweiten Staffel, wo ein paar dieser Tierhybridwesen eine ganze Weile eingesperrt sind und der junge Gus dann Heldenmut aufbringen muss und da so ein bisschen einschreitet in einer Welt, die von einer Pandemie gezeichnet ist. So viel dazu, so als kleine Nebencomic-Empfehlung, die man da genießen kann dazu. Aber ja, insgesamt ist diese Backstory das emotionale Herz des Films auch irgendwo. Also man muss dazu sagen, am Anfang, was wir jetzt nicht Spoiler-Teil gesagt haben, wird Rocket halt beim Kampf mit Adam Warlock relativ schwer verletzt und wir sehen, dass er so einen Deadman-Switch eingebaut bekommen hat vom High Evolutionary und deswegen kann man ihn nicht mit konventionellen Mitteln wiederbeleben. Da gibt es solche, so eine Westen, die man denen sonst anlegen kann, die heilen und Chris Pratt bzw. Star-Lord ist halt traurig wegen Gamora und kann deswegen auch in dem Kampf selber nicht eingreifen, wobei es wahrscheinlich auch gar nicht so gepasst hätte, weil selbst Drax und Nebula und
die schon keine Chance haben,
auseinandergenommen von Adam Warlock. Ja. Deswegen ist Groot dann den größten Teil des Films auf der OP-Bank und wird so mit lebenserhaltenen Rocket ist dann halt auf der OP-Bank und wird mit lebenserhaltenden Maßnahmen am Leben gehalten, während die anderen dann halt nach Möglichkeiten suchen, A, diesen Code zu entfernen und B, treffen sie dann irgendwann auf den High Evolutionary und dessen Pläne und so weiter und so fort. Ja.
Ich finde es ziemlich interessant, dass wir mit Star-Lord jetzt noch einen Superhelden haben, der in so einer depressiven Phase dann einfach auch zum Alkoholiker wird. Ne? Das hatten wir mit Thor damals schon, als er sich so ein bisschen von seinem Asgard verabschiedet hat und sich nur noch betrunken hat. Ist es auch so ein Ding in den Comics, dass das eine Rolle spielt für die Superhelden, dass sie einfach...
Es ist ja bei Iron Man auch so. Also Iron Man ist das klassische Beispiel für den Alkoholiker. Ja. Da gibt es eine ganz lange Storyline, Demon in the Bottle, wo das eine Storyline ist. Das gibt es auch bei DC mit härteren Drogen. Bei Green Arrow zum Beispiel, der Sidekick Speedy ist irgendwann Heroin-Junkie. Also solche ernsten Themen gibt es da durchaus auch, ja. Aber es ist dann meistens auch zum Glück eine Phase, die sie dann irgendwie überwinden können. Aber natürlich nach dem Snap und nach diesen ganzen Ereignissen und wenn da alles dazukommt, dann ist es irgendwo vielleicht klar, dass man depressive Phasen auch da mal erlebt.
Ich finde es in dem Fall natürlich schön, dass bei Guardians lautet die Antwort ja immer Freundschaft und dass es auch hier eben der Fall ist, dass Star-Lord aus dieser Phase rauskommt mit Hilfe seiner Freunde, weil er einfach auch eine Mission hat im Sinne der Freundschaft, seinen besten Freund oder wie Drax sagen würde, zweitbesten Freund Rocket zu retten. Und das kann man vielleicht schon mal auch so allgemein sagen. Also diese Reise, auf die sich dann die Guardians begeben, um Rocket eben zu retten, die ist ja so extrem schwierig. Also die kommen immer wieder in Sackgassen und überwältigende Herausforderungen. Ich glaube, jeder normale Mensch hätte schon 10-mal aufgegeben. Und genau das zeigt ja eben auch die Kraft der Freundschaft. Und ich finde das ganz interessant, dass wir durch Evil Gamora, die dann ja auch bald dazu geholt wird, wenn auch nur durch eine Entlohnung, dass sie eben bei dem Heist, über den wir gleich reden, hilft, dass sie auch so ein bisschen der Audience-Surrogate für uns ist, weil sie auch immer so schaut, so, was, ist, ihr habt, gebt es einfach auf, so, es gibt keine Chance, ihn zu retten. Warum könnt ihr es nicht einfach akzeptieren? Und die Guardians verlieren einfach nie die Hoffnung, riskieren ihr eigenes Leben immer wieder, um ihren Freund zu retten. Das ist einfach, ja, sehr schön zu sehen. Es ist eine Ode auf die Freundschaft, dieser Gesamtfilm. Ja.
Man muss natürlich auch sich so ein bisschen fragen, was mir so manchmal durch den Kopf geht, ist, vor allem Mantis steckt ja auch viel ein. Also sie fällt manchmal sehr doll auf den Kopf oder so. Bei Drax gibt es so eine Szene bei dem Heist, wo er ziemlich stark abbekommt und wo auch damit gespielt wird, ob jetzt alle überleben werden oder nicht. Vor allem Drax wird dann manchmal ein bisschen mehr durch die Mangel genommen, weil er auch viel ab kann. Es sieht an einer Stelle auch so aus, als würde er es nicht schaffen. Er schafft es aber in dem Moment. Und auch insgesamt muss ich mich halt fragen, wie viel manche von denen einstecken können, weil Beim Kampf mit Adam Warlock zum Beispiel wird ja Groot auch quasi auf seinen Kopf reduziert. Und wir haben dann natürlich auch schon gesehen, dass er auch nur mit so einem kleinen, weiß nicht, Zweig oder sowas.
Dann ist er Spinnen-Groot, das fand ich auch schön.
Genau. Und dann wächst ihm halt der Rest des Körpers nach. Nebula wird dann halt so verformt und so. Also die können schon einiges einstecken. Das ist schon ziemlich hart.
Also Nebulas Nacken, das war schon ganz schön heftig zu sehen. Das hat mich teilweise an John Wick erinnert, wie da ihr Hals immer wieder umgebrochen wurde. Aber gut, ja, die können halt einstecken. Das ist eben das Ding. Ja, ich wollte noch kurz einmal zum High Evolutionary nochmal was sagen, dass ich, du hast das glaube ich auch schon ein bisschen angedeutet, nicht so richtig verstehe, was eigentlich sein Ziel ist am Ende. Also ich glaube, das Ziel ist, er will die perfekte Spezies kreieren und die perfekte Gesellschaft, den perfekten Planeten. Und hat dann immer wieder Fehlversuche, die er dann auch vernichtet. Er vernichtet auch ganze Planeten, da kommen wir dann auch noch dazu. Aber seine Definition von perfekt ist irgendwie auch so ein bisschen schwer zu durchschauen. Da beispielhaft finde ich eben diese Evolutionsmaschine, in die er die Tiere steckt, damit sie ihren Endstatus in der Evolution erreichen. Zum Beispiel die Schildkröte, die dann am Ende aussieht wie so ein Ninja-Turtle und auch total leidet und brutal ist. Das ist irgendwie alles so unklar. Ich weiß nicht genau, also ja, du hast es schon gesagt, er ist wirklich ein sehr comichafter Superschurke, total böse. War das für dich ein Problem? Ich habe ihn nicht so richtig greifen können, will ich glaube ich sagen.
Also sein erstes Ding ist ja, er macht Spezies, die abseits von irgendwie Rocket und seinen Freunden meistens dann, wenn man den Prozess zu schnell macht, aggressiv werden. Und deswegen bringt er die dann direkt wieder um, weil er das nicht möchte. Weil er, glaube ich, so ein bisschen davon strebt, dass die Kreaturen, die er schafft, auch eine gewisse Intelligenz haben. Und er macht ja dann auch diese Counterworld auf, wo die dann bevölkert wird von diesen ganzen Tierhybriden und so, die dann aber relativ stark aussieht wie die Erde. Und die Guardians sehen ja auch, dass dann sowas wie Methhandel oder Drogenhandel irgendwie auf den Straßen abläuft und dass das Ding eigentlich genauso aussieht wie die Erde, bloß mit Tierwesen bevölkert. Und sein Traum ist halt, glaube ich, Wesen zu schaffen, die entweder gleichwertige Intelligenz oder noch höhere Intelligenz sind als er. Und deswegen, bis er dieses Ziel erreicht, gibt er sich nicht zufrieden, wird dann auch so ein bisschen zum Boahahaha-Schurken und schreit dann relativ viel. Und es gibt ja auch viele Auflehnungen gegen ihn. Und ja, das ist so ein bisschen eindimensional, muss man ja dann schon sagen, irgendwann, wenn er dann wirklich nur noch rumschreit und irgendwie alle gegen sich auflehnen lässt. Aber gleichzeitig gibt es halt auch, wenn es dann dazu kommt, dass der Showdown da ist, so ein bisschen ein befriedigendes Gefühl, wenn der dann aus dem Weg geschafft wird. Aber sonst würde ich jetzt sagen, ist das jetzt nicht irgendwie der aller erinnerungswürdigste Schurke,
den leider
wir jemals hatten.
Ich finde, Marvel hat wirklich gerade ein Schurkenproblem. Da, wir haben ja vor, wann war das, 2 Monaten noch so viel gelobhudelt über Kang the Conqueror, dass wir den beide ganz toll fanden und glauben, dass er ein super neuer Hauptschurke wird. Das ist natürlich jetzt auch aufgrund realer Ereignisse rund um den Darsteller Jonathan Majors, der sich in einem Gerichtsprozess wiederfindet, sehr fraglich, was da in Zukunft draus wird. Das ist, glaube ich, jetzt kein Gespräch für heute, aber ich finde es gerade bei Marvel, würde ich mir wirklich Sorgen machen, wie es mit den Gegenspielern aussieht.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Und in dem Fall stört mich einfach auch, dass der High Evolutionary gefühlt genauso mächtig sein könnte wie ein Kang oder wie ein Thanos damals. Und er wird jetzt hier in einem Film einfach so abgefrühstückt. Ich weiß nicht, ob man nicht einfach eine Nummer kleiner hätte gehen können bei dem Show.
Ja, das stimmt schon. Er ist dann so ein Mittel zum Zweck. Er ist auch ein Mittel zum Zweck auf jeden Fall, um diese Rocket Backstory zu erzählen. Ja, deswegen ist das, glaube ich, okay, dass man das so als Abschluss dann nochmal gewählt hat. Und Rocket jetzt, nachdem, wir hatten ja auch Groot schon viel im ersten Teil, wir hatten natürlich auch Star-Lord im zweiten Teil so als Figur, deswegen ist es vielleicht okay, dass man den Arc dann so abschließt, aber ich weiß es nicht, niemand wünscht sich den wahrscheinlich zurück oder so, niemand denkt jetzt, es ist der allerbeste Marvel-Schurke, den es jemals gab. Ist halt okay.
Ich würde sagen, wir kommen mal zu der großen Heist-Sequenz auf der, wie heißt es, Augusphere? Also
ja, ja. Sowas, ja.
Es ist so eine Art Labor im Weltall, wo eben auch so Bio-Experimente durchgeführt werden. Und dort brechen die Guardians ein, weil sie ja den Code von Rocket stehlen wollen. Eben wie gesagt mit der Hilfe der Ravengers, heißen sie Ravengers? Ja, ich glaube.
Ravengers, ja.
Ravengers, genau. Dadurch sehen wir dann auch Sylvester Stallone wieder und Gamora aus dem Jahr 2014, als eben noch nicht so nett war und vor allem sich nicht an ihre Liebe zu Peter oder Star-Lord erinnert, was ja auch dann so irgendwie am Anfang natürlich sehr emotional ist, einfach sehr traurig, dass jemand die Liebe vergessen hat, aber irgendwann wird es zu so einem Running Gag, dass er immer wieder versucht, sie daran zu erinnern. Es wird dann irgendwann auch ein bisschen ermüdend, finde ich, aber ich bin einfach sehr dankbar, um da schon mal vorauszugreifen, dass sie dann eben nicht den Charakter Gamora verraten, um Peter das Happy End zu geben, dass sie dann irgendwie sich doch noch in ihn wieder verliebt, sondern sie bleiben einfach Fremde füreinander. Sie mögen sich ein bisschen mehr am Ende. Sie erkennt, warum er ein guter Kerl ist und versteht vielleicht, warum sie sich hätte in ihn verlieben können, aber sie hat sich nicht in ihn verliebt am Ende des Filmes.
Ja, das finde ich auch eine interessante Entscheidung. Also, dass Gunn jetzt nicht so jedes Happy End irgendwie anstrebt, was es gibt. Eigentlich gar kein Happy End so. Mhm. Also schon so ein bisschen, aber irgendwie in eine unerwartete Richtung. Genau, eine bittersüße Note benutzt er für die meisten Figuren, die es da gibt. Aber dass man auf diese Sache, wo jetzt viele vielleicht hingefiebert haben, nicht so doll eingeht, das finde ich eigentlich auch schon ganz mutig als Entscheidung, dass man, also weil man eben nicht irgendwie so eine Plot-Device irgendwie heranzaubert, was weiß ich. Es gibt ja, Spoiler, in Loki, sieht Loki zum Beispiel, der ist ja auch aus der Zeit gerissen, was so passiert ist zwischen der eigentlichen Zeit und der späteren Zeit. Und hier hätte man ja auch irgendwie so ein Device machen können, was weiß ich, Mantis oder so, wobei sie ja diese Erinnerung dann nicht in sich hat. Aber man hätte ja irgendwie sich irgendein Zauber oder irgendein Space-Device einfallen lassen können, was Gamora im Schnelldurchlauf zeigt, diese Momente habt ihr hier verpasst oder nicht. Aber das machen sie nicht, sondern Gunn geht auf eine natürliche Art und Weise an die Sache ran und ja, wie du schon sagst, man nähert sich zwar an, aber es ist dann nach nicht so jetzt unbedingt, dass sie jetzt irgendwie für immer zusammen sein werden oder so, sondern wenn man es denn wollte, dann könnte man dahin gehen, aber man muss nicht unbedingt.
Ja, genau. Also Gamora begleitet eben die Guardians auch bei ihrem Einbruch in die Orgosphere und dort treffen wir dann diesen besonderen Gast, den ich vorhin einmal angedeutet hatte. Nathan Fillion, bekannt aus Serien wie Firefly, Castle, The Rookie aktuell. Und der hatte richtig viel Spaß an diesem Part, oder? Er war so ein bisschen der Anführer der Henchmen, also die dann sozusagen diese Station verteidigen. Und der Moment, wo ich mich schlapp gelacht habe, war dann eben auch der, wo die Guardians gerade eingebrochen sind und dann er sie erwischt und dann Drax irgendwie auch versucht, da das Cover hochzuhalten, indem er ihn anlügt und dann dieses ganze Gespräch über dumme Mitarbeiter, das fand ich schon ziemlich schön. Und dann auch der Moment, wo Mantis dafür sorgt, dass sich der Security-Typ in in Drax unsterblich verliebt. Das waren schon, also das war einfach coole Action insgesamt, die ganzen Kämpfe, die sich dann natürlich entspinnen, aber auch der Humor hat in dem Fall sehr schön gepasst. Und es geht ja auch schon los mit dieser wunderschönen Anfangsszene, wo sie in ihren bunten Spacesuits dann auf diese Station landen. Das fand ich einfach auch musikalisch wieder schön unterlegt, einfach eine ganz tolle Sequenz insgesamt, die vielleicht am ehesten hätte gestrichen werden können, weil das irgendwie so der erste Step in dem ganzen Prozess war, den hätte man auch rauskürzen können, aber ich will ihn halt auch nicht missen. Wie hast du den
und da ist auch halt auch Mantis, wie sie so ein bisschen da so durch diese Schwerelosigkeit irgendwie tollpatschig umschwebt, mit dabei. Ja, ich glaube, Nathan Fillion war auch in einem der vorherigen Filme schon so ein bisschen Cameo-mäßig mit dabei, unter viel Make-up, glaube ich. Und ich glaube auch einmal so als Poster irgendwo im Hintergrund zu sehen. Also das gab schon öfter mal. Diese ganze Szene da mit diesen heißt Menschen und auch was Peter da mit seinem Charme versucht hat, während Gamora irgendwie versucht hat, die Person als Geisel zu nehmen, das war auch irgendwie ganz nett und dass man halt diese Dynamik umkehrt, da sieht man da ja auch öfter mal, dass das jetzt Gamora quasi die etwas Bösere ist, die ja in dem Narrativ von Nebula schon immer so ein bisschen auch als die Böse charakterisiert wurde und das sieht man dann jetzt hier ein bisschen besser auch nochmal, fand ich auch ganz gut, ja.
Das nächste große Setpiece, ich weiß nicht, ob du noch was zur Orgosphere sagen willst, wäre dann Counter-Earth, also die nächste Station auf der Heldenreise.
Ja.
Wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, über die Wesen. Es ist einfach ein unglaublich apokalyptisch-tragischer Ausgang, dass eben der High Evolutionary dort auch sein Experiment wieder für gescheitert ansieht und den ganzen Planeten auslöscht, als unsere Helden gerade dort gelandet sind, um eben seinen Mitarbeiter, ich habe den Namen leider vergessen, aufzuspüren, um an das Passwort des Codes ranzukommen, oder?
Ja, der arme Zumania-Planet, der dann da in die Luft gejagt wird.
Ja.
Wobei diese eine Person sie ja freundlicherweise bei sich aufnimmt. Und da musste ich ein bisschen lachen. Also da musste ich mehr lachen als üblich, als Drax da auf der Couch sich die ganze Zeit umpositioniert und
die Füße runter.
Sich immer wieder versucht so hinzulegen, weil die dafür konzipiert ist, sich da hinzulegen. Ja, das fand ich schon irgendwie ganz witzig. Ja. Und dann natürlich auch, dass sie da das Auto sich schnappen und da...
Nebula kriegt die Tür nicht auf, wegen der primitiven Erdlingstechnologie.
Genau, da kommt dann halt diese besagte F-Bomb zum Einsatz. Ja, also open the fucking door oder so, sagt er, glaube ich. Ja, naja.
Es hat mich total traurig gemacht, dass nicht wenigstens die nette Familie, die sie dann am Anfang bei sich aufgenommen hat, retten konnten.
Ja,
dass wirklich der gesamte Planet einfach vernichtet wurde. Das ist irgendwie auch wieder so, das ist ähnlich wie mit dem Schurken, der eine Nummer zu groß ist, finde ich auch diese Tragödie eine Nummer zu groß, weil das nicht wirklich emotional dann aufgearbeitet wird, dass eine ganze Zivilisation ausgelöscht wurde nebenbei.
Man hätte sie natürlich auch irgendwann so zeigen können, dass sie an Bord des Raumschiffs gegangen sind oder so. Das wäre auch so, früher wäre das wahrscheinlich ein klassischer Marvel-Gag gewesen, aber diesmal haben sie wohl nicht so dran gedacht.
Ich fand den Plan von Groot und Star-Lord sehr, sehr cool. Wir erleben ja dann das erste Mal, glaube ich, den fliegenden Groot, der sich auch Flügel wachsen lassen kann, wenn es sein muss, und vor allem, wie er die ganzen Waffen reinschmuggelt.
Ja.
Das war sehr schön. Also, ja. Aber auch da wieder, der High Evolutionary kommt nicht wirklich in den gefährlichen Bereich. Ne? Also der ist dann kurz und sagt Hallo und dann verschwindet er halt wieder convenienterweise. Das war irgendwie auch ein bisschen merkwürdig.
Und seine Lakaien kann er dann halt irgendwann, als sie ihn meutern wollen, mit einem Impuls irgendwie alle vernichten oder so.
Ja.
Ja, das ist dann halt so.
Genau, wir sind dann eigentlich jetzt auch schon bei der großen Endschlacht, die dann wiederum im Weltall stattfindet. Also sein Labor auf der Counter-Earth, die hebt ab, während der Planet in die Luft geht. Und dann kommt irgendwann auch Nowhere als Gegenschiff und dann haben wir so einen Star-Wars-esken Space-Fight. Die Meuterei, die du erwähnt hast, gegen den High Evolutionary, fand ich irgendwie ganz nett, dass diese Lakaien von ihm dann wenigstens erkennen, okay, wir haben zwar keine Chance, wir werden jetzt alle sterben, aber wir müssen aus Ehrengründen wenigstens unseren Finger gegen ihn erheben oder so. Und dann währenddessen erleben wir auch, wie Drax, Nebula und Mantis das Schiff auch gebordet haben heimlich. Und dann kommen sie ja in diesem Bereich auch in so eine Art Gefängnis, wo so komische Kinder unterwegs sind, die immer Chup-Chup sagen. Kannst du uns irgendwas über diese Kinder erzählen? Wie hast du das verstanden?
Ich kann da nicht so viel drüber erzählen. Sie erinnert mich so ein bisschen an die Children of the Corn oder sowas mit ihren blonden Haaren. Aber es sind halt einfach wahrscheinlich weitere Subjekte, mit denen der High Evolutionary da experimentiert hat, die er dann wahrscheinlich vielleicht für den nächsten Planet vorbereitet hat oder so. Er zeigt sich auch unzufrieden damit. Also sie sind zwar sehr, sehr schlau und können so die gewissen Tests absolvieren, aber da zeigt er sich ja zum Beispiel enttäuscht, dass sie nicht so wie Rocket irgendwie selber irgendwelche coolen Sachen lösen können, die er dann halt sehen kann. Und das ist halt die große Krux. Er möchte halt wissen, warum Rocket denn anders ist als alle anderen Subjekte, die er bisher hatte. Und er möchte ja dann wahrscheinlich auch sein Hirn erforschen. Und deswegen wird ja überhaupt, glaube ich, erst Adam Warlock losgeschickt von den Sovereign, die High Evolutionary, ja, wie es sich dann herausstellt, auch erfunden hat insgesamt so, ihr genetisches Zeugs und sowas. Also da ist dann die Verbindung zum zweiten Teil aufgebaut, sodass High Evolutionary so ein bisschen auch der Mastermind hinter denen ist, die den Guardians ja im zweiten Teil ein bisschen Ärger gemacht hatten mit ihren komischen Galaga-Raumschiffen und goldenen Wesen und sowas. Ja,
Ich fand, diese Superkinder hat mich, also diese gesamte, der Frust auch von dem High Evolutionary, dass sie einfach nicht diesen Götterfunken haben, den einfach nur auch Rocket tatsächlich hatte, dass sie auch, das wird glaube ich einmal so gesagt, alles nur reproduzieren können, aber nichts Eigenes kreieren können. Das hat mich so ein bisschen an die gesamte KI-Debatte erinnert, gerade groß im Gespräch ist, dass eben die Frage im Raum steht, ob ChatGPT wirklich schöpferisch agieren kann oder nur plagiativ, kopierend, imitierend. Das fand ich dementsprechend irgendwie auch einen ganz netten Ansatz. Und was mich besonders erfreut hat in der Szene ist, dass Drax in diesem Fall der Schlüssel war zu dem Ganzen. Da gibt es ja vorher auch den Streit mit Nebula, die einfach sagt, oh, du verdammter Idiot, du machst immer alles kaputt. Und Mantis setzt sich für ihn ein, weil sie ihn ja irgendwie auch total lieb gewonnen hat über die Zeit. Und dass wir dann auch sehen, dass Drax einfach auch nicht nur seine Superkraft hat, stark zu sein, sondern einfach seine Superkraft ist Vater sein, dass er mit Kindern reden kann, dass er albern sein kann. Und auch da, ich habe Dave Bautista in diesem Moment wieder so dolle geliebt. Also was für ein verdammter Schatz ist dieser Mann in Hollywood gerade. Der kann ja wirklich alles. Also ich glaube nur John Cena ist so als ehemaliger Wrestler in der Lage, auch so viel Humor in seine Darbietung reinzubringen. Der ist ein Action-Held, aber auch genauso lustig. In, wie heißt es, Knock at the Cabin oder der neue Shyamalan-Film war ja auch gruselig. Also ja, ich bin sehr gespannt, wie seine Karriere jetzt nach Guardians weitergeht. Und er hat ja auch gesagt, er will mit Drax jetzt Schluss machen, um sich neuen Projekten zu widmen.
Shots fired gegen Dwayne Johnson, aber
ja,
aber ist okay. Der hat ein bisschen, sein Stern ist ein bisschen am Absinken seit dieser ganzen Shazam und DC-Sache, das ist schon okay. Irgendwann wird ja dann Rocket auch geheilt wieder und dann kann er auch eingreifen und dann gibt es für mich die wahrscheinlich beste Action-Szene im gesamten Film, nämlich es ist irgendwie merkwürdig, warum das immer so ist, aber es ist wieder mal ein Hallway-Fight, wo dann Sleep Till Brooklyn läuft als Begleitung und diese Szene ist einfach, das ist so eine Szene, da wechselst du halt immer wieder die Perspektive, die Guardians wechseln sich ab, machen so irgendwie Tag-Team-Manöver oder zeigen ihre individuellen Stärken und das ist halt einfach sehr, sehr, sehr gut und kurzweilig inszeniert. Und
sehr flüssig auch, ohne viele Schnitte.
Ja, also wahrscheinlich sind da extrem viele Schnitte und viel CGI mit dabei, aber es sieht halt aus wie aus einem Guss und das ist so die erinnerungswürdigste Action-Szene in meinen Augen, würde ich fast sagen, in dem Teil.
Ja.
Und dann gehen wir auch langsam zu dem Teil über, wo Rocket dann auch so lauter Käfige vorfindet. Nicht nur Drax und Co. haben irgendwie die Kinder, die Chip-Chip-Kinder gefunden, sondern Rocket findet dann halt auch irgendwann seine Tierfreunde, ein ganzer Käfig voller Waschbären-Nachwuchs und anderen kleinen Baby-Tieren, die natürlich alle gerettet werden müssen, weil in der Videospiel-Area gibt es so ein Ding Save the Animal und hier muss das auch gemacht werden natürlich, weil Nowhere ist natürlich da und könnte auch als Vorsicht Wortspiel, habe ich auch in meiner Review benutzt, als Arche Nowhere benutzt werden, um die ganzen Tiere da zu retten und die sind ja auch sowieso schon ein Zufluchtsort und ein Asyl für die Leute, die unter Thanos und Co. gelitten haben. Deswegen passt es eigentlich einfach nur. Auch wenn es manch große Wesen gibt, die zum Beispiel Mantis begegnen, die wir auch aus dem Intro des zweiten Teils kennen, nur in dreifacher Ausführung, die dann da auch rübergeschleppt werden müssen. Also auch diese Szene allein, wie Rocket reagiert auf die Tierchen und wie er die mitnimmt, wie er die so in seine Arme schließt und so bis dann der High Evolutionary kommt und irgendwie Partypooper spielt, aber dann auch die Abreibung seines Lebens bekommt.
Feinde Kraft der Freundschaft, da hat er dann keine Chance. Wenn alle Guardians zusammen sind, dann gewinnen sie.
Und dann wird ihm auch noch das Gesicht so abgezogen, wie bei Two-Face. Und dann muss ich an dem Moment denken, war The Dark Knight eigentlich auch ein PG-13? Weil wir sehen ja die ganze Zeit Two-Face ohne Gesicht, aber muss ja, glaube ich, gewesen sein, weil ich glaube nicht, dass es ein R-Rated-Film war, deswegen beides wahrscheinlich PG-13, würde ich fast mal mutmaßen.
Das weiß ich gerade gar nicht, aber ein Punkt, den du auch gesagt hast, den will ich auch noch mal unterstreichen, dass eben wirklich bei dieser Rettungsarche am Ende kein einziges Lebewesen für nicht würdig genug gehalten oder abgestempelt wird, nicht gerettet zu werden. Auch diese komischen Monster, die Mantis dann so ins Herz schießt. Ja. Das finde ich einfach eine schöne Aussage so. Weil irgendeiner sagt ja auch von der Crew so, ich dachte, wir konzentrieren uns nur auf höhere Lebewesen oder mit höherer Intelligenz. Nein, aber jedes Lebewesen ist gleich viel wert und deshalb werden am Ende alle gerettet und kommen dann da irgendwie auf Nowhere unter, wo jetzt einfach wirklich ein bisschen Überbevölkerung stattfindet, aber auch eine ganz große Party dann, als wir den Bösewicht schließlich besiegt haben.
Und es ist auch irgendwie gerade so ein Marvel-Motiv, also bei Love and Thunder hatten wir das ja auch, dass die Kinder da irgendwie eine ganz große Rolle spielen und die nächste Generation, hier ist es dann wieder so ein bisschen mit den Chup-Chup-Kindern und den Tieren so, dass das da vielleicht so auch dieser Nachhaltigkeitsgedanke, das Denken an die nächste Generation in den Vordergrund gerückt wird, was ja auch interessant ist und einfach muss wahrscheinlich nach dieser ganzen Geschichte rund um die Rückkehr von allen, die von dem Blip betroffen waren. Also das ist ja wirklich, das ist ja ein Problem quasi, was dann auf einmal da ist, mit dem man sich beschäftigen muss. Und deswegen finde ich das auch irgendwo eine Folge richtig.
Genau, und dann kommen wir am Ende ja auch zu diesem bittersüßen Abschied, von dem wir jetzt immer wieder gesprochen haben, dass tatsächlich die Guardians auseinandergehen. Sie haben ein letztes Mal die Galaxie gerettet und jetzt will Peter sich endlich seiner Vergangenheit stellen. geht zurück auf die Erde, um seinen Opa noch einmal wieder zu sehen. Und tatsächlich lebt er noch. Und wie er dann bei ihm vor der Tür steht, das hat mich schon, also das war der Moment, wo ich dann Tränen in den Augen hatte tatsächlich. Das davor mit den Tieren war schon hart, aber in dem Fall war es einfach eben auch so schön, dass die beiden sich nochmal wiedersehen können. Wir sehen auch, wie Mantis sich auf eine Solo-Reise jetzt begeben will, um sich endlich mal selber kennenzulernen. Übrigens auch interessant, ich hatte jetzt erst durch das Holiday-Special gelernt, dass sie ja die Schwester auch oder die Halbschwester von Peter ist.
Ja, das war auch die neue Information, die es da gab. Also das war vorher nicht bekannt.
Das hätte man in dem Film jetzt vielleicht noch mal ein bisschen herausstellen können, weil irgendwann nennt er sie zwar seine Schwester, aber ich dachte, wo ich das eben noch nicht wusste, kanonisch, dass das eher so im übertragenen Sinn gemeint ist, so wie sind beste Freunde, du bist meine Schwester, so. Aber ja.
Nee, so Halbschwester ist das schon.
Okay. Genau, Rocket wird neuer Kapitän. Adam Warlock schließt sich nun auch den Guardians an. Wie heißt nochmal der von Sean Gunn, die Figur mit dem Pfeil? Ich vergesse immer seinen Namen.
Craiglin,
genau. Der ist jetzt auch in der ersten Garde, nachdem er endlich gelernt hat, seinen Pfeil zu kontrollieren. Cosmo ist natürlich, hat auch ihre kleine persönliche, ihren kleinen Story-Arc emotional überwunden, dass sie am Ende doch als guter Hund akzeptiert wird. Das fand ich irgendwie auch ganz schön so als Nebenquest, dass wir immer wieder sehen, wie sie darunter leidet, dass sie ein Bad Dog genannt wurde. Also es kommt alles zusammen, aber irgendwie gehen auch alle auseinander am Ende. Es bleiben Gamora, die geht auch wieder zu ihrer Familie, den Scavengers.
Ravagers,
verdammt, das ist mein Ant-Man. Und Nebula will jetzt eben die Station zu einem richtigen Zuhause ausbauen mit den ganzen neuen Personen, die dort jetzt leben. Und dann kommt eben, glaube ich, dieser Musik-Cue, den wir vorhin angedeutet haben, der echt einfach perfekt war. Bisher wurde immer so den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern gefrönt bei Guardians, so, das war die gute alte Zeit. Und jetzt stellt Rocket den Zoom endlich, ja genau, endlich auf die 2000er. Und wir haben Florence and the Machine mit The Dark Days Are Over. Und ich liebe den Song sowieso und jetzt liebe ich ihn noch viel, viel mehr, weil wir dann diesen schönen letzten Tanz haben mit Groot und Drax und Rocket und sogar Nebula tanzt ein bisschen. Und alle tanzen. Es ist einfach ein wunderschönes letztes Bild.
Das ist, es gibt's auch so bei anderen Serien, wo der Abschluss ansteht oder Filmreihen. Manchmal hat man so den Eindruck, da wird einfach die Rap-Party gefilmt in Kostümen und dann ist alles irgendwie gut. Und diesen Eindruck hatte ich halt auch bei dieser Dog Days Are Over-Szene, die halt echt wunderschön ist und so eine Gänsehaut auch bei mir verursacht hat. Aber es ist halt, wenn du jetzt seit 2014 mit denen irgendwie ein Abenteuer erlebt hast und jetzt halt, das sind ja halt auch bald 10 Jahre und so,
ja.
Dann ist es halt irgendwie auch emotional, wenn du dich von denen verabschiedest. Und deswegen ist dieser Sounddrop irgendwie für mich einer der besten in dem Film gewesen, zusammen mit Creep von Radiohead, glaube ich, der dann auch wie die Faust aufs Auge gepasst hat und einfach ein schöner Abschluss für das alles. Worüber ich halt noch sprechen möchte, ist, wie du das findest, es ist ja jetzt, also Cosmo hält diese Brücke zwischen Nowhere und dem Schiff von dem High Evolutionary mit telekinetischer Kraft aufrecht und verausgabt sich da so richtig. Peter ist irgendwie einer der Letzten, der dann noch rübergeht und stolpert, verliert den Zoom kurz und dann geht halt den Zoom nach und holt den Zoom. Aber es sieht so aus, als wäre es zu spät und er friert quasi schon, als Cosmo ihre Kraft verloren hat, so ein bisschen ein im Weltall. Wie findest du das, also es ist dann halt so, dass Warlock ihn rettet und rübernimmt und sich dazu sozusagen beweist und seine zweite Chance erhält. Aber hättest du nicht gedacht, jetzt wo es so viel gab von wegen, ja, das ist das letzte Mal, dass wir diese Guardians in dieser Zusammensetzung zusammen sehen, hättest du es nicht besser gefunden, hätte man zwischenzeitlich irgendeinen von denen vielleicht noch geopfert oder so? Oder bist du damit zufrieden, wie das jetzt gelöst wurde? Weil ich hätte, glaube ich, nicht das Problem gehabt, hätte man ihn gerettet, wenn er nicht schon so angeschwollen wäre, wie so ein
sehr tot
Eisberg
aus.
Oder so. Ja. Und dann ist er halt, wird er halt rübergedingst und kann irgendwie doch noch gerettet werden, obwohl er eigentlich, weiß ich nicht, obwohl seine inneren Organe hätten schon geplatzt sein müssen.
Ja,
oder so.
Aber er ist ja auch so halb Celestial, ne? Also die Menschen,
ja, gut.
Gesundheitsregeln gelten bei ihm ja auch nicht. Aber ja, zu deiner Frage, ich bin sehr, sehr froh, dass keiner auf dem Weg gestorben ist, weil ich finde das immer unglaublich frustrierend, wenn die Mission ist, wir müssen einen Freund retten und dafür stirbt am Ende aber ein anderer Freund. Weil dann
ja, das habe ich
wieder,
auch ein bisschen gedacht tatsächlich.
Ja, das ist wieder so wie am Anfang dann, so alles war unmöglich.
Deswegen hatte ich bei der Drax-Szene auch so ein bisschen diesen Vibe, als er da auf dieser Bobo, wie heißt es? Da bei diesem Heist-Dingens, wo er dann so mehrfach erschossen wird sie ihn dann da rausschleppen. Da dachte ich mir, oh nein, jetzt für die Rettung von Rocket wird hier Drax doch noch geopfert und dann relativ früh und so. Ja, aber ich weiß, irgendwo denke ich mir halt immer, es wäre die mutigere Variante, wenn man sich trauen würde, die umzubringen, weil es dann ein krasserer Cut ist und so. Ich kann aber natürlich auch nachvollziehen, dass du in so einem Marvel-Film, außer es ist jetzt irgendwie Endgame, wo es wirklich die knallharte Endphase ist von irgendwas, wo du einem Robert Downey Jr. jetzt vielleicht nicht mehr 100 Millionen Dollar zahlen kannst, dass du ihn da rausnimmst aus dem Ensemble. Aber hier ist es ja dann sogar so, in der zweiten Post-Credit-Szene steht dann ja auch noch The Legendary Star-Lord Will Return.
Das wollte ich dich unbedingt als Comic-Kenner fragen. Heißt das, Chris Pratt ist jetzt raus bei Marvel oder lernen wir eine andere Inkarnation vom Star-Lord kennen, dass irgendjemand jetzt den Titel übernimmt? Was genau heißt das?
Nö, ich glaube, dass vielleicht er sogar einen eigenen Film bekommt. Also Legendary Star-Lord war auch der Titel des Solo-Comics, was er dann teilweise so hatte, so als in Miniserienformat. Da könntest du ja vieles machen. Also ich habe mich sowieso gefragt, wo jetzt die Reise hingehen soll, ob es jetzt noch einen vierten Guardians-Film gibt, ob man jetzt irgendwie nur einen Legendary Star-Lord-Auskopplung macht, ob man vielleicht eins der Teams, was man dann schon so gezeigt hat, in Eternals gibt es ja auch Post-Credit-Szenen mit Eros und in Hercules gibt es ja auch was von Thor, Love and Thunder. Also du hast ja immer noch viele Weltraumwesen und kosmische Wesen, die dann irgendwie auf einen Auftritt warten oder auf eine Wiederkehr warten oder so. Da könntest du das ja auch machen. Natürlich könntest du jetzt auch Guardians of the Galaxy 4 machen. Du könntest auch, was weiß ich, Ravagers machen oder sowas. Also da gibt's ja verschiedene Spin-Off-Möglichkeiten. Mhm. Und wir haben ja auch gesehen, was du ja schon angedeutet hast, das neue Team ist auf jeden Fall formiert und das kleine Chup-Chup-Mädchen ist da ja auch mit dabei. Also da kannst du schon
ein bisschen... Ich glaube aber nicht, dass dieses Team einen Film stemmen könnte. Also ich kenne nicht mal den Namen von dem Typen mit dem Pfeil. Kann ich mir nicht merken. Das ist ja der Bruder vom Regisseur, der wie gesagt auch Rockets Körper spielt. Da gibt es immer lustige Behind-the-Scenes-Fotos, wenn er dann in seinem grünen Anzug dort hockt wie ein Waschbär und dann von Dave Bautista gestreichelt wird. Aber ich weiß nicht, ob jetzt diese Truppe, gut, Adam Warlock ist auch drin, aber den habe ich jetzt auch nicht wirklich kennengelernt als Nicht-Comic-Kenner. Ich weiß nicht, wie groß der jetzt wirklich ist. Also von der Truppe muss ich jetzt nicht unbedingt neue Abenteuer sehen erstmal. Ich fand es einen perfekten Abschied und man kann es ruhig auch mal dabei belassen, in meinen Augen.
Ja, ich muss Adam Warlock, glaube ich, noch ein bisschen erwähnen oder was ich daran so ein bisschen schade finde. Also ich habe es ja schon angedeutet im Nicht-Spoiler-Teil. Die Figur ist mir, wie er im Film präsentiert wird, ein bisschen zu ungreifbar. Natürlich hatten wir in der Post-Credit-Szene zum zweiten Teil den Sarkophag gesehen bei den Sovereign und so. Und so als große Geheimwaffe gegen die Guardians in dem Feldzug von der goldenen Frau da. Aber Aisha heißt sie, glaube ich. Und nun in dem Teil ist er halt, also natürlich, wenn man sich das so ein bisschen zurechtbiegt, er wird vom High Evolutionary beauftragt, Rocket anzugreifen und so, damit er Rocket irgendwann wahrscheinlich mal weiter untersuchen kann. Aber im Prinzip ist die Figur in den Comics ein bisschen wichtiger, würde ich sagen. Es gibt ja Infinity War, es gibt Infinity Gauntlet und es gibt, glaube ich, Infinity Crusade. Das sind so, ist so eine Trilogie an Geschichten rund um Thanos und auch um Adam Warlock. Und Adam Warlock ist da einer derjenigen, der Thanos die Stirn bieten kann und auch den Infinity Gauntlet gebieten kann und die Infinity Gems auch. Und hat halt immer wieder da eine wichtige Rolle. Ist relativ mächtig, was das angeht. Also wirklich so auf Thanos-Level, wenn nicht sogar mächtiger, weil er Thanos auch alleine quasi besiegen kann. Aber er hat dann auch so ein paar Konflikte rund um die Abtrennung von seinem Guten und Bösen im Inneren und so. Und dann gibt's da noch eine böse Version von ihm, die Magus heißt. Also da gibt's noch viel komplizierte Backstory, die man erzählen könnte. Aber
in den Comics ist er nicht so ein Buffoon, oder?
Richtig, das kommt noch dazu. dass er so die Person ist, das wird ja auch gesagt in dem Film, dass er zu früh aus seinem Sarkophag da herauskam und deswegen noch nicht vollends entwickelt ist. Aber hier ist er halt so ein bisschen zu sehr Witzfigur, als dass er jetzt irgendwie eine ernsthafte Bedrohung darstellen könnte. Und das ist so ein bisschen verschenktes Potenzial auch wieder bei der Figur einfach, die man vielleicht, weil James Gunn ihn mochte, unbedingt einbauen wollte. Aber ja, das unzureichend erklärt, was es eigentlich mit ihm auf sich hat. Natürlich könntest du das jetzt in einem eventuellen nächsten Film machen, aber warum hast du es dann hier nicht irgendwie 5 Minuten mehr erklärt oder so?
Er war so ein bisschen der MODOK in dem Film, also der so ein bisschen der Lauf
nicht ganz so schlimm, ja,
für den Superschurken und sich irgendwie dann am Ende redeemen darf wieder.
Ja, doch, wenn du es so sagst, dann schon so ein bisschen, ja.
Hast du abschließend noch irgendwelche Easter Eggs für uns?
Ich glaube, es gab gar nicht so viele Easter Eggs, würde ich sagen. Natürlich ist es nett, dass wir einmal Yondu gesehen haben, aber ich finde ja auch sonst ist der Film relativ in sich abgeschlossen. Ich mag es immer, wenn man, ich weiß nicht, war Howard the Duck überhaupt in dem Teil? Ich habe da vorher auch den zweiten nochmal geguckt, aber da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob es hier in dem Film war. Aber ich finde, an sich ist der ja relativ in sich abgeschlossen. Also es gibt ja keine größeren sonst Fremdcameos oder sowas von irgendwelchen anderen Marvel-Helden. Und das ist einfach nur eine Abschiedstournee für die Guardians, die dem Ganzen auch gerecht wird nach dem Aufbau und die Fans wahrscheinlich dann wieder ein bisschen milder stimmt, nachdem wir sie ja auch in Love and Thunder eher so in so einem glorifizierten Cameo gesehen hatten, wo sie ja auch fast gar nichts gesagt hat.
Ja, den Film habe ich tatsächlich auch bis heute nicht gesehen, aber hat jetzt, glaube ich, meinem Verständnis auch nicht geschadet für Guardians 3.
Also das Holiday-Special sollte man vielleicht schon gesehen haben, weil es A, nett ist und B, auch diese Mantis-Sache einführt. Aber sonst braucht man, glaube ich, außer den anderen Guardians-Filmen, naja.
Und Avengers ja, natürlich. Doch,
wenn du diese Gomorra-Sache verstehen willst, brauchst du schon Infinity War und Endgame wahrscheinlich. Aber an sich dürfte es eigentlich auch fast so gehen. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie 30 Filme gucken müsstest, um Guardians 3 zu verstehen und zu mögen.
Ja, ich würde als Fazit nochmal festhalten, es war für mich der stärkste Marvel-Film seit Endgame tatsächlich. Also irgendwie fühlt es sich so an, als ob die letzten Teile, die wir seitdem gesehen haben, sich alle so ein bisschen, es waren alles so ein bisschen Fehlstarts für etwas Nobles, Neues, was sie machen wollten, aber irgendwie zündet das Ganze noch nicht so richtig. Also es gibt viele nette Ansätze, interessante neue Figuren, auch natürlich alles sehr viel diverser, was ich schön finde, aber es kommt irgendwie alles noch nicht so richtig zusammen und Guardians war jetzt nochmal so ein bisschen außerhalb der Reihe. Wie gesagt, die gute alte Marvel-Zeit, so als Epilog dazu. Das war irgendwie dann auch sehr erfrischend, weshalb ich auch glaube, dass der Film sehr, sehr erfolgreich sein wird an den Kinokassen. Vielleicht auch der erste Guardians, der die Milliarde-Marke knacken könnte. Ich bin ja immer ein bisschen optimistischer als du, glaube ich.
Ja, wenn Super Mario Bros. Das zulässt.
Ja, stimmt, genau. Was hast du denn als Punktzahl vergeben in deiner Review?
Ich habe jetzt 4 Sterne gegeben, was, glaube ich, auch ungefähr auf dem Niveau vom ersten war. Dem zweiten habe ich ein bisschen weniger gegeben. Ja, also ich weiß nicht, ob ich dir da so zustimme in meiner persönlichen Marvel-Wahrnehmung. Ich mochte ja auch Black Panther 2 ganz gerne, Spider-Man, den letzten mochte ich sehr gerne. Also die sind da, glaube ich, in meiner Gunst noch ein bisschen höher anzusiedeln. Aber so als im Vergleich zu anderen MCU-Filmen der letzten Zeit war schon einer der stärkeren auf jeden Fall, muss man schon sagen.
Genau, im November geht's dann weiter mit The Marvels. Irgendwann kommt dann auch noch Blade. Also das MCU lebt weiter in irgendeiner Form. Aber die Guardians sind jetzt erstmal raus. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zu dem Film?
Nö. Also ich glaube, das guckt ihn euch an, wenn ihr die Guardians mögt. Und mehr ist da, glaube ich, nichts zu sagen. Cosmo ist a good dog und Tiere sind niedlich. Genau. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch bei Social Media folgen. Wo findet man dich da?
Ja, ihr findet mich bei Twitter unter meinem Namen Bjarne Bock. Und wo findet man dich?
Ich bin Awesome Arndt bei YouTube, Twitter und Instagram und natürlich podcast@serienjunkies.de für Feedback zum Podcast. Bewertungen bei Spotify oder Apple Music sind immer gern gesehen und hört auch gerne ins Podcast-Archiv bei uns rein. Da gibt es nämlich viele, 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 viele Podcast-Folgen, die ihr mal anhören könnt und natürlich auch mit anderen Leuten teilen könnt, wie eine Familie, wie die Guardians es sind.
Wie heißt nochmal die Game of Thrones Prequel-Serie, zu der wir auch Besprechungen gemacht haben?
House of the Dragon.
Hey, sehr gut. Okay, kleiner Test.
Ja.
Alles klar, dann bedanke ich mich auch bei dir, dass du wie immer deine Marvel-Expertise zur Verfügung gestellt hast. Und ja.
I am Groot.
Ja, das bist du. Und damit verabschieden wir uns. Chup, chup, Leute. Schaut euch den Film an. Viel Spaß und bis bald. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.